Ja, liebe Gemeinde zu Wennigsen, ich freue mich nach längerer Zeit, jetzt ist ein paar Monate her, mal wieder unter euch zu sein. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist immer so, es mag die Woche noch so trüb gewesen sein, wenn ich in Lehrte losfahre hier zum Gottesdienst, dann fängt die Sonne an zu scheinen. So ist es heute auch wieder. Keine Ahnung warum, aber ich wünsche uns, dass nicht nur das äußere Licht der Sonne Gottes unsere Herzen erwärmt, sondern dass sein Licht auch unsere Herzen durchstrahlt. Auch an diesem Sonntagmorgen, ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser guter Gott, wir danken dir, dass du jetzt gegenwärtig bist mit deiner Liebe, deiner Kraft, deinem Segen. Und wir danken dir, dass du auch dort gegenwärtig bist, wo du nicht so zu sehen bist. Im Zentrum Afrikas beispielsweise. Und wir bitten dich, dass so, wie du uns deine Freude schenkst, auch dort gegenwärtig bist und deine Kraft und deine heilenden Hände zeigst. So segne uns und alle Menschen, die sich nach dir sehnen. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, der Text für heute Morgen, für diese Predigt, steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 7 von Vers 36 bis zum Ende des Kapitels. In der Basisbibel, die ich euch ja schon öfter vorgestellt habe und nach der ich den Text lesen werde, ist es überschrieben mit Vergebung und Liebe. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich dort zu Tisch. Und siehe doch, in der Stadt lebte eine Frau. Sie war bekannt dafür, dass sie ein Leben voller Schuld führte. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Und die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus zu Tische lag. Die Frau weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Tränen ab, dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich bei sich, wenn Jesus ein Prophet ist, muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie ein Leben voller Schuld führt. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Der Pharisäer antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von ihnen wird dem Geldverleiher wohl dankbarer sein? Der Pharisäer Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt, mehr erlassen hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gebracht, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht. Und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben und deshalb, bei Luther steht darum, hat sie so viel Liebe gezeigt, wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und Jesus sagte zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste stellten sich die Frage, wer ist das eigentlich? Er vergibt sogar Menschen ihre Schuld. Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe in Frieden. Ja, liebe Gemeinde, ich habe euch eben schon ein klein wenig in übersetzungstechnische Probleme eingeweiht, denn neuere Bibelübersetzungen schreiben an dieser Stelle, ihre große Schuld ist ihr vergeben und deshalb, darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Und beim alten Luther, ich habe mich eben versehen, da steht, weil sie so viel Liebe gezeigt hat, darum ist ihr die Schuld vergeben. Also genau umgekehrt die Logik. Tja, wem große Schuld vergeben ist, der oder die zeigt auch viel Liebe zu Gott, nämlich. Oder ist es umgekehrt, wer viel Liebe zu Gott hat, dem wird darum auch viel vergeben. Oder gilt beides? Solch ein kompliziertes logisches Problem, werdet ihr denken, ein Theo-logisches Problem am frühen Sonntagmorgen. Zumal, wenn einige von euch gestern noch einen Spätfilm geguckt haben. Nun ja, es geht hier aber nicht um abstrakte Logik. Und der Pastor soll das mal eben lösen, dafür ist er da. Und wir gehen dann alle zufrieden über die Lösung, die er uns geliefert hat, nach Hause. Nee, es geht hier vielmehr um das Leben, um das Leben. Das Leben mit Gott und in dieser Welt. Und darum, dass wir in Frieden, und nicht einfach nur zufrieden, dass wir in Frieden nach Hause gehen können oder wohin auch immer. Wie ist das mit der Liebe zu Gott und der Vergebung? Diese kleine und so großartige Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, die soll uns dabei auf die richtige Spur setzen. Diese kleine Geschichte ist ein geistliches Drama, sozusagen, mit ein paar ganz eindrücklichen Hauptpersonen. Nur, dass es in diesem Drama nicht um Theater und Kunst und um Schauspielerei sich dreht, sondern um echtes Leben und wirkliche Menschen. Die Hauptpersonen, das sind zunächst mal Simon, ein Pharisäer, der zu einem leckeren und stilvollen Abendessen eingeladen hat. Und sodann eine mit Namen nicht genannte Gruppe von diesen zum Essen bei Simon eingeladenen Gästen, eine Gruppe vermutlich aus der städtischen Oberschicht damals, die man heute Krawattenträger nennen würde, denn mit Prolls, Arbeitslosen, Tagelöhnern, Bettlern, Leprakranken, Tagedieben, Sozialschmarotzern und anderen damals wenig nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft, da hat sich Simon vermutlich nicht umgeben, Simon der Pharisäer, zumindest nicht beim Essen im stilvollen Eigenheim. Und dann ist noch Jesus da, ein in der Gegend inzwischen ziemlich bekannter und sogar berühmter Rabbi, Lehrer und Wundertäter. Alles Männer bisher. Und dann tritt da auch noch eine Frau auf, eine Frau, die eigentlich die Hauptrolle spielt. Eine stadtbekannte, und wir können es ja ruhig beim Begriff nennen, eine stadtbekannte Hure, die deswegen hier Sünderin genannt wird, beziehungsweise von der es dann heißt, die ein Leben voller Schuld führte. Stadtbekannt. Und man fragt sich eigentlich im Verlauf der Geschichte unwillkürlich, wie viele der anwesenden Männer diese Sünderin denn doch vielleicht ein bisschen besser kannten als nur ihren zweifelhaften Ruf, nämlich persönlich und ihre Adresse. Manchmal binden eben auch Krawattenträger ihre Krawatte ab und finden solche Sünderinnen ganz nützlich und angenehm. Zugeben würden sie das natürlich niemals. Man lebt ja schließlich in einer Kleinstadt. Vermutlich spielt sich das Ganze in Jericho ab und Jericho hatte damals nur wenig tausend Einwohner. Und da muss man schon vorsichtig sein, wenn man seinen guten Ruf als Pharisäer wahren will, als honoriger Bürger. Zwischen diesen Hauptpersonen also spielt sich das kleine theologische, menschliche, geistliche Drama ab, das nun folgt. Und dabei geht es ja um nichts weniger als um den Kern des Lebens, um die Beziehung zu Gott, ja, um das ewige Leben. Und darum, ob jemand nach diesem Drama, nach dieser Geschichte in Frieden, getröstet nach Hause gehen kann oder sonst wohin. Erste Szene unseres kleinen Dramas, im Theater würde man vielleicht sagen, der Prolog. Simon, der Pharisäer, lädt Jesus zum Essen ein und dazu eine Reihe seiner Freunde eben. Wer jemanden zum Essen einlädt, der tut das in der Regel entweder, um mit Freunden einen netten Abend zu verbringen, so ganz zwanglos, oder wenn man etwas von dem Eingeladenen will oder sich irgendetwas davon verspricht. Jesus ist nun kein Freund von Simon, allerdings offensichtlich ist Simon auch nicht sein Feind, wie so einige andere der hochgebildeten und pingelig gesetzestreuen Pharisäer. Sache ist, Simon will etwas von Jesus. Vielleicht treibt ihn die Neugier rauszukriegen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und er will ihm theologisch ein wenig auf den Zahn fühlen. Vielleicht möchte er einen gelehrten und gepflegten theologischen Disput mit diesem ja inzwischen als sehr kenntnisreich und schlagfertig bekannten Rabbi Jesus führen. Das macht ja auch Spaß und dient der eigenen Fortbildung. Vielleicht möchte er auch ein wenig vor seinen Freunden protzen. Seht her, in meinem Haus, da trifft man interessante und spannende und angesagte Leute. Und ich, Simon, bin weltoffen und liberal genug, um mich auch mit solch einem Querdenker wie diesem Jesus auseinanderzusetzen. Und ein Streitgespräch werde ich gewinnen. Zur Mehrung meines Ruhms als klügster Rabbi der Stadt oder irgendwie sowas. Und das eigene Image als Wohltäter, das kann man ja auch aufpolieren, wenn man einen eher armen Wanderprediger zu einem Essen einlädt, damit er auch mal was richtig Gutes bekommt und nicht nur Weizenkörner vom Feld pflücken muss, Ähren raufen. Und Jesus nimmt diese Einladung an und kommt. Vielleicht ganz gerne. Und er kommt ganz ohne die schützende Begleitung seiner Jünger. Furcht scheint Jesus nicht zu haben. Vielleicht ja ein wenig Appetit. Das von Simon ersehnte Gespräch, das folgt nun auch sogleich. Aber ganz anders als erwartet. Gar nicht gepflegt unter Männern als intellektueller, theologischer Diskurs, sondern lebensnah, glaubensnah, denn, zweite Szene, eine Frau tritt auf. Wunderschön mit ihren langen schwarzen Haaren und den glutvollen Augen, nur dass sie eben eine Hure ist, wie jeder der anwesenden Männer weiß. Sie dringt einfach ein in diese Männergesellschaft, die da hungrig zu Tische liegt, und keiner hindert sie daran, verwunderlicherweise, vielleicht ja, weil sie meinen, der fürsorgliche Gastgeber habe auch diese Frau eingeladen zur allgemeinen Vergnügung und zum Wohlbefinden als Krönung dieses Männerabends. Aber da irren sie sich gewaltig. Diese Frau ist einzig und allein da, weil sie zu Jesus will. Weil sie das will. Und weil sie etwas ganz anderes will, als das, was man füglich von ihr erwartet. Sie tritt zu Jesus an das Fußende seines bequemen Liegesitzes und dann bricht es aus ihr heraus. Die ganze Trauer über ein verfehltes Leben, der ganze Schmerz über ein Leben ohne wirkliche Liebe, das Begreifen, wie viele Konflikte sie durch ihren Beruf in Familien möglicherweise angerichtet hat und wie viel Schuld sie damit auf sich geladen hat. Und sie weint darüber so sehr, dass die Füße Jesu davon ganz nass werden. Und sie schämt sich dafür auch noch und trocknet die Füße Jesu mit ihren eigenen Haaren und küsst die Füße Jesu, nicht realisierend, dass die versammelte Riege der ehrbaren, in Anführungszeichen, Männer ihr das gleich wieder ganz anders, nämlich als raffinierten beruflichen Trick auslegen werden. Und Simon, der Pharisäer, der tut das auch sogleich, indem er halblaut sagt, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt und was die im Schilde führt. Kapiert dieser weltfremde Jesus denn überhaupt nicht, was da läuft? Dritte Szene, doch, Jesus kapiert. Aber er kapiert auf seine Weise, denn er hat diese Frau, nein, nicht durchschaut, das auch, aber vielmehr, er hat sie verstanden. Er hat tiefer geblickt. Er hat ihr Herz, ihre Seele erspürt. Er sieht diese Frau, die bisher ihre Liebe verkauft hat, als wahre, mechanische, körperliche Liebe, seelenlose und herzlose Liebe. Er sieht diese Frau, wie sie ihre Liebe, eine ganz andere Art der Liebe jetzt, an ihn verschenkt. Und die Frau tut das in ihrer Hilflosigkeit mit einer geradezu rührend anmutenden Geste, indem sie das Kostbarste, was sie zu Hause hatte, nämlich ein Fläschchen mit teurem Duftöl, über seine staubbedeckten Füße kippt. Aber Jesus versteht schon, was sie damit meint und zum Ausdruck bringt und was sie damit sagen will, nämlich: dir, Jesus, verkaufe ich keine äußerliche Scheinliebe. Dir, Jesus, öffne ich meine Seele und zeige dir mein Herz. Und das ist ganz kostbar, dass ich dir das zeige, auch wenn es in diesem Herzen gerade ziemlich dunkel aussieht und ziemlich kaputt und traurig, sündig, voller Schuld. Vierte Szene, aber bevor diese Geschichte allzu rührselig und damit leicht kitschig dann auch wird, interveniert der Pharisäer, der grätscht, Simon, der grätscht dazwischen. Er hat dies alles beobachtet, allerdings hat Simon, der Pharisäer, nur das wahrgenommen, gut menschlich, was vor Augen ist, das Äußerliche, und nicht das Herz dieser Frau gesehen. Und nur darum kann er in seinen Bart brummeln: wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine sündige Frau ihn da berührt. Ja, äußerlich hat der Pharisäer ja recht, aber innerlich eben nicht. Verstanden hat er diese Frau nicht, Simon. Und darum wendet sich Jesus zu ihm und sagt ihm mit der ganzen Autorität des Gottessohnes: Simon, ich habe dir was zu sagen. Und Simon akzeptiert das sogar und sagt zu Jesus: Lehrer, Meister, sprich. Und jetzt hält Jesus eine längere Rede, in der er dem Simon vor Augen hält und vor Augen führt, was diese Frau alles getan hat und was Simon nicht getan hat. Nämlich: Simon hat ihm kein Wasser für seine Füße gebracht, die Frau hat aber mit ihren Tränen seine Füße genetzt. Simon hat ihm keinen Kuss gegeben, aber die Frau hat seine Füße geküsst. Simon hat ihm kein Öl für sein Haupt gegeben, aber diese Frau hat mit kostbarem Öl die Füße Jesu gesalbt. Aber auch das ist ja noch äußerlich. Und darum erklärt Jesus dem Simon und allen Anwesenden das, worauf es ankommt bei dieser Begegnung, in diesem Drama. Er erklärt es mit einem kleinen, kurzen Gleichnis. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine viel, der andere wenig, und beide konnten es nicht zurückzahlen. Und beiden wurde es erlassen. Und wem, lieber Simon, wer von den beiden wird dankbarer sein? Und Simon sagt natürlich zu Recht: dankbarer wird der sein, dem viel vergeben ist. Der eine wird ein wenig dankbar sein und der andere wird zutiefst dankbar sein. Und Jesus schließt seine kleine Rede, sein Gleichnis, zielsicher, pointiert, mit dem Satz: und deshalb sage ich dir, ihre große Schuld ist dieser Frau vergeben und deshalb hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Ja, das stimmt. Aller Lebenserfahrung nach, wer viele Sünden vergeben bekommen hat, wer so richtig aus dem Sumpf manche meiner Jugendlichen würden sagen, aus der Scheiße des Lebens kam und dann Gottes Gnade erfährt, der mag Gott wohl wirklich dankbarer sein als jemand, der eigentlich schon immer in einem Lebensumfeld des Glaubens gelebt hat und in der Nähe Gottes aufgewachsen ist. Wer eine ganz tiefe Erfahrung der Nähe Gottes, der Gnade Gottes, der Liebe Gottes gemacht hat, der wird Gott noch mehr lieben als jemand, der eine eher moderate, manchmal vielleicht sogar nur oberflächliche Erfahrung mit Gott gemacht hat. Ganz gewiss. Aber war das hier nicht eigentlich umgekehrt, andersherum? Nämlich, dass da zuerst die Liebe dieser Frau zu Jesus da war und dass darum, weil sie das alles getan hat, ihr die große Schuld vergeben worden ist, so wie es der alte Luther noch übersetzt hat. Darum, weil sie das alles getan hat, ist ihr die große Schuld vergeben. Äußerlich sah das ja alles so aus, aber genau das wäre ein großes Missverständnis. Und genau darauf kommt es Jesus an. Und das bringt er auf den Punkt, nämlich Gottes Liebe ist nicht käuflich wie die scheinbare Liebe einer Hure. Deshalb, glaube ich, steht diese etwas pikante Geschichte in der Bibel, um genau diesen Gegensatz zu zeigen von käuflicher Liebe und der Liebe Gottes, die nicht käuflich ist. Gottes Liebe kann man nicht erwerben. Jesus ist nicht bestechlich. Nicht durch teures Salböl einer Frau und auch nicht durch ein gutes Essen bei einem Pharisäer. Gottes Liebe ist nicht käuflich, Jesus ist nicht bestechlich. Nicht, weil diese Frau erstmal zuerst Liebe gezeigt hat, wird ihr vergeben. Nicht, weil sie erstmal was Äußeres investiert hat, geleistet hat, gewinnt sie die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes war schon längst da. Und das hat diese Frau geahnt, gespürt. Und deswegen ist sie zu Jesus gegangen und deswegen ist sie in Tränen ausgebrochen und deswegen hat sie Jesus ihr dunkles, schuldbeladenes Herz ausgeschüttet und ihm ihre verwundete Seele gezeigt. Das, was diese Frau getan hat, das ist die einzige Investition, die einzige Vorleistung sozusagen, wenn man Gottes Liebe erfahren und in diesem Sinne gewinnen will, nämlich sich in die Nähe Gottes zu begeben. Sozusagen in den Machtbereich seiner Liebe. Die Nähe Gottes zu suchen und sein Herz für ihn zu öffnen, wie diese Frau, das ist alles. Mehr braucht es nicht. Gottes Liebe ist nicht käuflich, Gottes Vergebung ist nicht käuflich, aber sie ist erfahrbar. Und zwar genau für die, die sich auf Gottes Gnade einlassen. Wie diese Frau. Und darum sagt Jesus am Schluss, um es noch einmal zu bekräftigen, zu dieser Frau, deine Schuld, die ist dir lange vergeben. Dein Glaube, dein Vertrauen zu mir, dass du gekommen bist, das hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Und die anwesende Männergesellschaft, die nur erpicht war auf einen theologischen Disput und auf die Diskussion religiöser Fragen, die gerät ins Staunen. Wer ist das? Wer ist dieser, der Sünden vergibt? Und die Männergesellschaft bleibt unzufrieden zurück, weil sie etwas gesehen haben, aber weil sie die Liebe Gottes nicht verstanden haben und sich selbst darauf nicht eingelassen haben. Die vormalige Sünderin aber kann in Frieden gehen. Sie hat Gottes Liebe erlebt, sie hat Vergebung erfahren und sie ist von ganzem Herzen dankbar. Solche tiefen Gotteserfahrungen wünsche ich euch, damit auch ihr in Frieden eure Wege gehen könnt, in Dankbarkeit. Und Liebe zu Gott. Amen.